Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen live aus der Bibliothek des Matthias von Hellfeld zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Ich habe Matthias besucht, ausnahmsweise mal wieder nach seit der Pandemie zum ersten Mal. Hallo Matthias.
Hi, grüß dich.
Thema heute, der Babyraub von Spanien.
Ja, das klingt wie so ein ganz schlechter Krimi, ja, aus der Feder von einem drittklassigen Krimi-Autoren, genau, oder Autorin. Ist aber eigentlich,
ist noch nicht mal Robert Ludlum.
Nee, es ist aber sehr viel dramatischer, betrifft insgesamt mehr als 300.000 Menschen. Und das Ganze geht zurück auf ein Gesetz, das aus der Franco-Zeit kommt, und zwar vom 4. Dezember 1941. Und dieses Gesetz besagte, dass der Staat, also der faschistische Franco-Staat, sozusagen ermächtigt wird, Kinder, deren Herkunft nicht ganz geklärt ist, sagen wir es mal vorsichtig, mit einem neuen Namen zu versehen.
Kinder zweifelhafter Herkunft. Schönes,
ja. Ja, Kinder mit einem eigenen und neuen Namen zu versehen. Und daraus wurde dann abgeleitet, was auch implizit in diesem Gesetz natürlich mit sozusagen hinter den Zeilen drin stand, dass diese Kinder aus zweifelhafter Herkunft dann eben auch zu Eltern gegeben werden konnten, die weniger zweifelhafter Herkunft sind als möglicherweise die Mutter. Um es jetzt mal klar zu sagen.
Aber zweifelhafte Haltung.
Das war ein Kampfmittel, ein politisches Kampfmittel gegen missliebige Frauen. Und die Geschichte geht so, dass also Franco den Bürgerkrieg gewonnen hatte. Der war von 1936 bis 1939 mit Hilfe der Nazis. In Deutschland hatte er den Bürgerkrieg gewonnen. Die Republik in den Mülleimer geworfen, die Spanische Republik, und selbst eine Diktatur, eine Militärdiktatur aufgezogen. Da gibt es jetzt viele Diskussionen, was er für ein Diktator war. Das ist mir jetzt mal egal. Er war ein Diktator.
Wie, was für ein Diktator?
Ja, es gibt verschiedene Militärdiktatur. Es gibt eine Diktatur, die sozusagen von Kirche und Gesellschaft unterstützt, ach so, okay, wird und so weiter.
Also, Diktatur,
da gibt,
so,
okay, es, ja, da gibt es so eine, da gibt es mehrere Mischformen, ja, und so. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, weil wir machen ja immer Sachen, die auch bis heute noch wirksam sind. Und da ist Franco jetzt zwar auch noch wirksam, aber nicht so sehr. Und er hat eben auch starke Gegenwehr gehabt in der spanischen Gesellschaft. Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten gab es dort zuhauf. Und da er nun den Bürgerkrieg gewonnen hatte und die Macht im Lande auch an sich gebunden hatte, wollte er diese, ich sag mal, Gegenwehr, die es in der Gesellschaft gab, eben versuchen, möglichst klein zu halten, beziehungsweise, wenn es irgendwie geht, ganz auszumerzen. Also er hat ja auch Gefängnisse etc. und Konzentrationslager eingeführt.
Wie hat der eigentlich die Macht gehalten? Also was? Ja, warum hat das Militär mitgespielt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist
oft die Frage, die ich mir stelle.
Ja.
Du brauchst ja das Militär.
Warum? Und noch was, in Spanien brauchst du noch was, nämlich die Kirche.
Oh ja.
Ganz einfach, das kann man gut erklären. Er hat dem Militär Macht gegeben, er hat ihr also genügend Geld in die Hand gedrückt, er hat ihr eine besondere Bedeutung in der Gesellschaft gegeben. Und das Gleiche ist mit der katholischen Kirche passiert. Er hat einfach die Regeln der katholischen Kirche akzeptiert, übernommen, verschärft sozusagen, ja, und aus dem Spanien der Republik ein katholisches, erzkatholisches, päpstlich-klerikales, klerikal-faschistisches Spanien gemacht, ja, in dieser Reihenfolge ungefähr.
Ist das dann vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass solche extrem hierarchischen Organisationen wie das Militär, wie die katholische Kirche oder die christlichen Kirchen, dass die anfällig sind, von Diktatoren benutzt zu werden?
Also das kann man wirklich nur mit großem Ausrufezeichen unterstreichen, mit einer Einschränkung.
Ja.
Der Widerstand gegen die Nazis war am größten von katholischer Seite.
Okay.
Ja. Das heißt, es gibt natürlich katholische Christen, die mit Hierarchie und sowas nichts am Hut haben, die einfach gläubige Christen sind.
Ja.
Also sehr ehrenwerte Menschen, die einfach eine bestimmte Vorstellung haben. Das ist ja in Ordnung. So. Aber es gibt eben auch Leute, die in dieser katholischen Kirche oder im Militär sind, um Macht zu haben. Und denen ist der Glaube zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig. Und die sind dann anfällig dafür, dass sie eben diese Machtpositionen erhalten können, dass sie Geld bekommen, dass sie, ich sag einfach mal, Krankenhäuser leiten können, dass sie Schulen leiten können, Kindergärten leiten, dass sie also Erziehung betreiben können an den Kindern. Und wenn sie das von jemandem bekommen oder in Aussicht gestellt bekommen, dann sind sie eher in der Lage und bereit, denjenigen auch zu unterstützen.
Ja, und wenn sie hoch genug in dieser Hierarchie sind, gibt's kaum noch ein Korrektiv nach oben.
Es gibt kein Korrektiv. Ja. Es gibt kein Korrektiv. So, und das ist ja auch das Schlimme. So, und in dem Moment, wo wir jetzt uns befinden, also Anfang der 40er Jahre, es tobt der Weltkrieg um Spanien herum. Spanien ist nicht Teil der kämpfenden Einheiten. Es gibt zwar spanische Brigaden, die an Seiten der Deutschen kämpfen, aber Spanien selbst ist nicht an diesem Krieg beteiligt. Das hat Franco sehr geschickt gemacht.
Wie hat er das denn hingekriegt?
Naja, er hat einfach den Verlockungen Hitlers widerstanden. Er hat gesagt, nein, ich werde da als Land nicht der Koalition beitreten. Ja, ich bin zwar auf deiner Seite.
Man konnte Hitler widersprechen?
Ideologisch. Naja, er hätte in Spanien einmarschieren müssen. Das konnte er nicht. Also das wäre, also was soll er da machen? Und Spanien ist mit Verlaub, ohne jetzt irgendeinen Spanier beleidigen zu wollen, in dem Sinne auch nicht so wichtig gewesen, weil ja. Das Wichtige war Kontinentaleuropa, also ja. Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland und Polen und so. Ne? Aber wir gleiten jetzt etwas ab, wie immer. Der Punkt ist, dass Franco, nachdem er also gewonnen hatte und die Macht an sich gerissen hat, natürlich diese Macht festigen muss. Und damit sind wir auf dem Weg sozusagen, wie macht er das? Er sperrt seine politischen Gegner ein, das ist die einfache Methode. Und die zweite Methode ist, er versucht ihn sozusagen den Nachwuchs abzugraben, jetzt sage ich es mal etwas platt, indem er, ich sage es mal auch wieder etwas platt, eine Gewerkschafterin bekommt ein Baby, liegt in einem Krankenhaus. Diese Krankenhäuser werden mehrheitlich von der katholischen Kirche geleitet. Dieses Baby kommt zur Welt. Es wird der Mutter innerhalb einer halben Minute nach der Geburt weggenommen. Und man sagt ihr, dein Baby ist totgeboren. Und zeigt ihr ein in einer Kühlbox liegendes, totgeborenes Baby von wem auch immer. Und sagt, das tut uns leid, dass dein Baby ist totgeboren.
Klingt so ein bisschen so wie, also ich könnte mir das auch von der Stasi vorstellen.
Ja, das kann auch, ich will das jetzt nicht behaupten, aber das könnte schon sein, das kann ich mir schon vorstellen. So, also in allen Diktaturen dieser Welt, die also allein regieren und kein Korrektiv haben, da kann sowas natürlich passieren. So, jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Kindern? Die sind ja nicht tot geworden, sondern die leben ja. So, und diese Kinder wurden an Familien gegeben, die entweder keine Kinder selbst bekommen konnten oder in besonderer Nähe zu Francos Faschismus standen, also sozusagen staatstragend sind. Und diese Kinder wurden dann auch staatstragend erzogen, also hatte Franco in seinem Sinne dann sozusagen Erfolg, in Anführungsstrichen, indem er sagte, okay, ich produziere jetzt meinen eigenen Nachwuchs, etwas einfach gesagt. Die anderen werden allmählich austrocknen, weil deren Kinder einfach gar nicht zum Tragen kommen in ihrem System.
Das ist ja letztendlich was die Nazis auch gemacht haben. Die haben ja auch versucht, die Kinder in ihrem Sinne irgendwie zu formen.
Ja, aber sie haben sie nicht von ihren Eltern weggenommen. Okay. Und das ist auch genau das Problem. Die Nazis haben die Kinder in einen Konflikt gestürzt, sich entscheiden zu müssen zwischen einem HJ-Führer oder irgendeinem Würdenträger oder dem Nazistaat und ihren Eltern. So, dann gibt es Phasen, in denen können Kinder das nicht machen, weil die Bindung zu den Eltern so groß ist und so wichtig für sie, dass sie das nicht aufgeben. Ja. Aber in einem bestimmten Alter können sie das eben doch.
Ja.
Und dann hat es ja auch die Fälle gegeben, wo dann Kinder ihre Eltern angezeigt haben. Ja. Also da hatte der Staat in Anführungsstrichen auch Erfolg mit dieser Methode. In Spanien hatte er auch Erfolg. Weil nämlich diese Kinder weg, die waren einfach weg.
Also das ist für ein viel nachhaltigerer Erfolg. Also
so bitter es klingt. Ja. Sie waren sozusagen für seine Gegner weg, wurden groß. Und das Ganze ist 300.000 Mal passiert. Jetzt ist die für mich erschreckende Erkenntnis gewesen. Franco stirbt Mitte der 70er Jahre. Dann hätte man ja erwarten können, dass die Spanier das sofort einstellen. Stimmt aber nicht. Bis 1990.
Moment.
Ja.
Die haben bis 1900, also die haben als demokratischer Staat.
Keiner, das muss man ja dazu sagen, ne? Also, das Perfide an der Geschichte ist, du als Kind, der du deiner Mutter
aber
geraubt
wurde. Nach Francos Tod nicht mehr Kinder geraubt.
Doch. Bis 1990 ist das weitergemacht worden.
Von wem denn?
Von den Krankenhäusern, den Ärzten, den Pflegern, den Hebammen, den katholischen Priestern,
das heißt auch immer. Die Frankisten waren
sozusagen. Gibt's auch heute noch.
Ja. Und deren Strukturen waren so aktiv, so lebendig noch, dass die einfach weitergemacht
haben. Die haben weitergemacht, genau. So, pass auf, ich will jetzt nochmal, das ganze Ausmaß des Wahnsinns, das kommt ja erst noch, weil die Kinder kriegen mit, dass sie liebevoll großgezogen werden. Das ist gar kein Vorwurf an die neuen Eltern. Diese neuen Eltern haben dafür bezahlt. Das Geld ist an die Kirche gegangen, an die Krankenhäuser, an den Staat, also an Leute, die daran beteiligt waren auch. Und diese Eltern haben dann sich bemüht, diese Neugeborenen sorgfältig im besten Sinne aufzuziehen.
Ja, sicher.
Aber irgendwann merken diese Kinder, es stimmt etwas nicht. Das merken alle Kinder. Wenn dein, wenn das nicht deine Eltern sind und dir das nicht gesagt wird, also es kann ja der Fall sein, dass deine Mutter stirbt bei der Geburt oder die haben einen Autounfall, wo du noch ein halbes Jahr bist. Dann kommst du irgendwo anders hin, wächst auf, wirst groß und irgendwann kommt der Punkt, wo dann deine Leiheltern oder deine Stiefeltern dir sagen sollten, wir sind nicht deine Eltern. Und damit ist das Verhältnis geklärt.
Du meinst, jedes Adoptivkind spürt, dass es adoptiert ist?
Ja, klar. Die fragen, natürlich, die kriegen irgendwie, die merken das irgendwie. Die meisten Adoptiveltern sagen es ja auch ihren Kindern, ist doch klar.
Ja.
Das wäre ja eine Lebenslüge, die du da aufbaust. Und irgendwann kommt die raus, weil irgendwann gibt es per Zufall,
Blutgruppen, DNA-Bestimmung wegen Verbrecher, weiß der gar nicht.
Ja, oder du gehst auf eine Weihnachtsfete und dann kommt die Schwester deiner Stiefmutter und sagt dann, naja, als du damals zu uns gekommen bist, irgendwie so ein Satz,
genau.
Oder irgendjemand, also ich sag mal ein anderes Beispiel, wenn ein Kind merkt, es ist nicht richtig angenommen in dieser Familie und dann sagt irgendeiner, naja, also bei deiner Geburt, da war dein Vater auch irgendwie gar nicht so begeistert. Ja, sowas.
Ja.
Das, und schon ist das Verhältnis zerrüttet und gebrochen, weil du auf einmal merkst, wow, ich bin gar nicht willkommen. Ja. Also die wollen mich eigentlich gar nicht. So, und in dem Falle, wo diese geraubten Kinder spüren, dass da was nicht stimmt, fragen sie, dann kriegen sie entweder eine Antwort oder nicht.
Ja.
Das sind die beiden Möglichkeiten. So, und viele haben eine Antwort bekommen und vielen ist gesagt worden, wir sind nicht deine richtigen Eltern.
Mhm.
Ja. Und von da an haben diese Kinder versucht, ihre wirklichen Eltern zu finden. Und das war dann der Punkt, an dem es auf einmal wirklich bekannt wurde. Es gibt ja noch in einem anderen Land, und das ist auch wirklich dann erschreckend gewesen, das war in den 70ern in Argentinien.
Mhm.
Ja, und alle kennen den Begriff die Mütter von Plaza de Mayo. Ja. Das sind die Mütter, die ihre Kinder verloren haben und suchen. Das ist passiert unter der argentinischen Diktatur. So, das Gleiche ist in Spanien passiert. Bis zum heutigen Tage gibt es große Zeitungsaktionen, gibt es große Aufrufe. Wo ist meine Mutter? Und manchmal finden sie sich.
Ja.
Und dann löst sich für die Kinder und natürlich auch für die Mütter etwas auf, weil nämlich es tatsächlich manche Mütter gibt, die sagen, mein Kind ist gestorben. Auch das ist eine schwierige,
sehr extreme Situation
für eine Frau.
Die muss ja davon ausgehen, dass das Kind tot ist. Also das haben sie ihr ja gesagt.
Ja, also versetzt sie in die Lage einer kommunistischen Kämpferin, die, ich sag mal, in Spanien der Jahre 42, 43, 44 irgendwie bekannt ist.
Aber da hast du ja wahrscheinlich noch eine vergleichsweise hohe Kindersterblichkeit auch gehabt bei der Geburt und so weiter.
Ja, aber dass das vergleichsweise oft bei Gewerkschaftskolleginnen und bei dir und bei anderen so passiert, da wirst du schon hellhörig. Du bist so, wie du unterstellst dem Diktator sowieso alles, was es gibt. Und insofern bist du irgendwann dabei und sagst, da ist irgendwas schiefgelaufen. So. Aber was das eigentlich, also finde ich jedenfalls empörenswerte ist, dass du all das machst mit der Kirche. Und du machst es, weil ohne die hätte es nicht gegangen, weil die eben die Krankenhäuser und die Kinder in Bindungsstätten und so weiter betrieben haben. Und das manchmal ist es mir bei der Recherche oder bei den Gesprächen mit den Leuten so gegangen wie bei den Diskussionen über die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, wo du einfach sagst, das haben diese Arschlöcher, Entschuldigung, über 50 Jahre gemacht.
Ja.
Und immer noch, es gibt immer noch Erzbistümer, wo dann auf einmal so aufploppt, hier sind 6.000 Fälle.
Ja.
Ich meine, in Frankreich jetzt gerade, das ist ja ganz aktuell.
Über eine halbe Million.
Das ist, oder? Da musst du
dir. Das 600 irgendwas 1000, oder?
Also jedenfalls irre viel.
Aber witzig, irgendwas groß sechsstelliges.
So, und dann stehen da 70-Jährige vor dir, die heulend vor so einer Kirche stehen und sagen, da oben in diesem Zimmer, da ist es immer passiert. Ja. Das sind zerstörte Leben. Und das ist eine derartige Desavouierung der katholischen Kirche insgesamt, dass die da nicht gegen angehen, dass der Papst Typen rausschmeißt und so weiter.
Die nicht befürchten müssen, dass da der Staatsanwalt mal ernsthaft einreitet, warum sollten die dagegen angehen?
Ja, aber guck doch mal, wir reden über die katholische Kirche, wir reden nicht über irgendeinen miesen faschistischen Diktator. Das ist klar, dass der sowas macht. Aber dass eine katholische Kirche, die sich für das Wohl der Kinder Christi sozusagen verpflichtet fühlt, dass die sowas durchgehen lässt und hunderttausendfach macht, ist empörend.
Ich finde das überhaupt nicht verwunderlich.
Ja, das ist ja
eine Organisation, die seit vielen, vielen Jahrhunderten den Menschen glaubhaft machen kann, dass die Armut, in der die Menschen leben und das Leid, in dem die Menschen leben, während andere im totalen Reichtum und Überfluss leben, dass dieses Leben im Leid richtig ist, weil sie im Jenseits dafür belohnt werden, bloß damit sie nicht die Frage stellen, warum hat der da hinten eigentlich mehr als ich, obwohl er das gleiche macht wie ich. So, und eine Organisation, die über viele Jahrhunderte einen solchen Unsinn, das ist ja wirklich Unsinn, den Menschen glaubhaft machen kann, die muss sich nicht ändern. Das ist noch nicht mal, ich unterstelle da überhaupt keine böse Absicht, sondern die haben sich da einfach dran gewöhnt, dass sie machen können, was sie wollen, weil die Leute kaufen ihnen eh alles ab.
Ja,
das ist tragisch, aber ich tue mich total schwer, mich über die katholische Kirche aufzuregen an der Stelle, ja, weil das ist halt ein systemimmanentes, ich glaube, das kann gar nicht anders, das System.
Das akzeptiere ich nicht, weil das, ich meine.
Rede ich hier eigentlich mit einem Christen?
Nein, gar nicht.
Okay.
Ich bin, darum, doch, natürlich schon. Du bist ja auch einer. Du bist ja so erzogen worden. Also, ja. Ich bin jetzt nicht in einer Organisation, die das sozusagen vertreibt, professionell.
Ich glaube auch nicht an sowas wie Gott oder so.
Ist ein Konzept, nee, aber das ist ich finde, wenn man sich die drei wichtigen Bücher sozusagen, die es da so gibt, den Koran, die Bibel und den Talmud oder von mir aus auch irgendwelche buddhistischen Schriften, die so grundlegend sind, wenn man sich daraus sozusagen die, ich sag mal, Schriftenteile herausnimmt, die zur Zeit der Zeitenwende, also das Neue Testament bei der Bibel und eben der Koran, wenn man den nimmt und sagt, was steht da eigentlich drin, dann ist ja das Wüste und das Furchtbare, das Homophobe und das Ausländerfeindliche und so weiter, ist ja alles im alten Teil. Im neuen Teil ist das nicht. So, und daraus kann man ja folgenden Rückschluss ziehen, und das ist eben leider bei der katholischen Kirche heute nicht mehr der Fall, nämlich dass man sagt, das war ein Versuch, vor 2000 Jahren, beziehungsweise vor 1300 Jahren beim Koran, ich sag mal, so eine Art Verhaltensreglement aufzuschreiben. Wie sollen wir uns eigentlich verhalten in einer größer werdenden Gesellschaft?
Im Grunde eine Sozialreform, wenn man so will. Ne?
Nenn es, wie du willst. Also das ist im Grunde genommen eine Verhaltensanweisung. Ja. Oder ein Versuch, so etwas zu machen. Ja. Da wird aufgeschrieben, du sollst nicht prügeln, du sollst nicht töten, du sollst deine Eltern lieben und so weiter. So, das waren nach damaligen Vorstellungen Regeln. Wenn man diese Regeln einhalten würde, dann könnte ein friedliches, gemeinschaftliches, gesellschaftliches Leben funktionieren und gelingen.
Aber so war es nicht begründet, ne? Sondern es ist immer hierarchisch begründet gewesen.
Das ist
dem Chef zugefallen.
Aber das ist doch der Überbau. Wie willst du das verklickern sozusagen? Damals, wir reden.
Kant hat es doch auch
geschafft. Moment. Kant war 1800 Jahre später.
Ja, aber die Leute waren doch damals nicht blöder.
Du musst mich zu Ende reden lassen. Pass auf. Nein, ist ja egal. Damals, bis weit ins tiefe Mittelalter hinein, waren die Menschen alle klug wie blöd.
Ja.
Darauf geeicht, in dieser Triangel zu denken. Oben Gott, rechts und links Menschen und Papst und Kaiser und Papst und so weiter. So. Und das war ein Gefüge. Mhm. Und die Leute haben gesagt, das ist eine Ordnung, der wir sozusagen Teil sind.
Das ist so.
Das ist so.
Ist noch nicht mal erklären, sondern
das ist so. Das kann man nicht erklären.
Weil Sachen, die man loslässt, fallen runter, und dieses Dreieck ist so.
Genau.
Ja.
So. Und wenn du diese, ich sag mal, Grundordnung, wenn du diese ideologische oder ideelle Grundordnung akzeptierst, dann ist das, was sozusagen aus dieser Dreieinheit herauskommt, nämlich du musst dem Staat geben, was der Staat ist, das ist der Kaiser. Das hat selbst Luther gesagt.
Ja.
Und du musst dem Papst geben, was dem Papst ist, nämlich den Gehorsam, weil der die Bibel interpretiert und diese kommt von Gott. Wenn du das akzeptierst und weil es auch nie hinterfragt wurde bis zur Aufklärung oder zur Französischen Revolution, kannst du auch sagen, also je nachdem. Man kann auch Luther dazu nehmen. Also ich würde mal sagen, beginnen mit der Renaissance. Also sagen wir 15. 16. Jahrhundert, wo es losgeht, dass Fragen gestellt werden, ernsthafte Fragen. Dann und Massen.
Wobei die Fragen, die damals gestellt wurden, waren auch immer noch davon geprägt, weil es war immer die Frage,
alles christliche
Fragen. Wie kriege ich eigentlich die Frage, die ich hier habe, innerhalb dieses Dreiecks beantwortet?
Genau. Deswegen ist es auch keine antikirchliche, es war keine antichristliche Reform, sondern es war eine kritische christliche Fragerei sozusagen. Mhm. Und daraus ist dann das geworden, was wir heute vielleicht Atheismus nennen oder eben weniger christliche Gesellschaftsform. Aber in dem Moment, wo du bis dahin das alles nicht hast, dann brauchst du einen Rahmen, in dem das alles stattfindet. Mhm. So, und dieser Rahmen war halt eine göttliche Ordnung. Das haben die alten Griechen gehabt, das haben die Römer gehabt, die haben es nur anders genannt.
Ja.
Das haben die Juden gehabt, das haben die Christen gehabt und das haben die Moslems gehabt. Das haben sie bis zum heutigen Tage. Die Juden sind genauso davon überzeugt, jedenfalls die gläubigen Juden, dass der Messias in Palästina runterkommt. Ja. Wie die Moslems sagen, nein, das ist aber unser Land. Und die Juden sagen, nein, da dürfen keine Araber sein, wenn der Messias kommt, bla 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 bla. Mhm. Das ist alles dummes Zeug in meinen Augen. Ja. Aber es ist halt ein Überbau. Ja. Und in dem musst du dich verhalten, wenn du Verhaltensänderungen vornehmen möchtest. Und die Verhaltensänderung, die damals vorgenommen werden sollte durch den Zimmermann aus Nazareth, also Jesus, und jene, die das Neue Testament aufgeschrieben haben, ist, wir leben in einer konfliktreichen Welt. Ja. Die Römer haben Palästina besetzt, Judäa besetzt, Syria besetzt und so weiter. Das ist einfach Gewalt gewesen. Wir sind unterdrückt, wir können unsere Religion nicht ausüben. Wir sollen auf einmal einem Kaiser huldigen. Das machen wir aber nicht, weil unsere Religion und so weiter. In dieser gewalttätigen Situation sollte sozusagen eine Handreichung kommen, die den Menschen, ich sag mal, ein friedliches Leben wenigstens theoretisch ermöglicht. Und jetzt kannst du natürlich mit Bert Brecht sofort kommen, das mache ich immer sehr gerne, weil ich den sehr schätze. Und der gesagt hat, diese 10 Gebote sind unmenschlich, das kann keiner erfüllen.
Ja.
Du kannst nicht ein ganzes Leben lang nicht lügen.
Ja.
Das schaffst du nicht. Ja. Also bist du immer, und das ist der Punkt, weswegen man das kritisieren kann, bist du immer in so einer Scheiße-Haltung. Ja, ja. Du bist immer, ach, ich krieg das nicht hin. Ja, du bist immer der Demütige. Du bist immer der sagt, da oben sitzt einer, der kann das alles, der heißt Gott. Oder von mir ist auch die Apostel oder Jesus, egal jedenfalls, oder der Papst. Ja. Aber ich schaffe das nicht. Und ich versuche das auch immer hinzukriegen. Deswegen läufst du dieser Ideologie sozusagen hinterher, dieser Vorstellung. Und die wird verkörpert durch die Kirche. Und deswegen hat die Kirche über dich, weil du immer versuchst, dieses alles zu machen und zu erfüllen, in Anführungsstrichen eine gewisse Macht über dich.
In Anführungsstrichen, die hat Macht über
mich. Ja, ich wollte
die, die hat ja sogar Macht über mich.
Ja, pass auf.
Über die Bande, Gesetzgebung, und das fließt da rein.
Ne? Also in Anführungsstrichen deshalb, weil sie nicht direkt Gewalt auf dich ausübt, sondern durch den ideologischen Überbau dich zwingt, etwas zu tun. Oder dich animiert,
zu tun. Sie gibt einen Rahmen vor, in dem ich handeln kann.
Soll.
Und den ich nur äußerst schwierig verlassen kann.
So ist es. Und deswegen, also heute ist das bei uns in einer aufgeklärten und säkularisierten Gesellschaft ehrlich gesagt kein Problem mehr.
Es ist aber tatsächlich noch da. Paragraph 200a, warum ist Abtreibung eine Straftat? Das kannst du ja, ne? Da kann man lange drüber diskutieren,
das wollen wir jetzt nicht auch
machen. Solche Sachen sind da, du hast halt einfach in der bürgerlichen Gesetzgebung, in der normalen staatlichen atheistischen Gesetzgebung,
wir sind eine christliche Gesellschaft.
Das ist da reingesickert,
ja. Wir sind eine christliche Gesellschaft. Absolut. Und deswegen ist das so, wie du sagst. Aber der Einfluss wird geringer. Also wenn du das auf 100 Jahre vorher nimmst, dann ist eine Frömmigkeit hier gewesen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Also ich will nur sagen, was mich wirklich ein weiteres Mal sozusagen auf die Palme gebracht hat, ist an diesem Beispiel, dass eben im Zweifelsfall die katholische Kirche, in diesem Fall war es die katholische Kirche, Dinge tut, die mein Fassungsvermögen weit übersteigen. Das gilt für die Missbrauchsfälle, aber genauso eben auch für diese mit ihrem Wissen geschehenen Babyklau-Aktionen.
Ich wüsste gerne mal, wie die Kirche das theologisch rechtfertigt. Kann die das überhaupt?
Das weiß ich nicht. Ich bin kein Theologe, aber
die man kann sie auch gar nicht zwingen, das zu tun, weil der Staatsanwalt reitet eben nicht ein. Ne? Aber wo ich überhaupt nicht drüber komme, ist, dass die das bis 1990 noch gemacht haben. Mit welcher Begründung?
Ja, aber guck mal.
Für sich, also wir nehmen den Kommunisten weiter Kinder weg, damit die Kommunisten nicht zu stark werden. Das kann doch nicht sein.
Naja, sie haben daraus vielleicht ein Geschäft gemacht. Also das kann ich jetzt so genau auch nicht sagen. Aber du musst immer klar haben, Franco ist, ich glaube, 75 gestorben. Dann kam der damals sehr junge Juan Carlos an den Start als König, der am Anfang ja sehr demokratisch war und die Demokratie gerettet hat. 81 gab es diesen versuchten Militärputsch. Mhm. So, und dann ist es nicht mehr weit bis 1990.
Ja,
also das heißt, der Einfluss der
Fanatisten... Ich mache wieder den Fehler, aus meiner heutigen Brille vom Sofa aus zu gucken.
Ja, genau. Der Einfluss der Phalangisten war sehr groß. Die sind jedes Jahr zum Todestag von Franco sind 300.000 Leute durch Madrids Straßen marschiert und haben böse Lieder gesungen. Das ist, glaube ich, auch noch länger passiert als 1990. Und der Umbau Spaniens, der hat ja auch etwas zu tun. Wer ist Ministerpräsident? Wann werden Sie eigentlich Mitglied der EWG?
Ja.
Das war irgendwann 86, glaube ich, Mitte der 80er Jahre, also viel später, 10 Jahre, weil es musste einen Transformationsprozess geben. Wie kriege ich eigentlich raus aus einer Gesellschaft, ich sag mal, etwas über den Daumen gepeilt, 40 Jahre Diktatur?
Das ist ja ist bis nicht heute so einfach. Nicht, dass das Ganze, dass die Franco-Diktatur ist ja bis heute nicht aufgearbeitet in Spanien. Also die kloppen sich ja immer noch. Ich erinnere nur, was letztes oder vorletztes Jahr, als sie das Mausoleum geräumt haben. Das dauert.
Also wir sehen das ja selbst an der Geschichte der DDR auch, dass es eben mit einer SED-Diktatur, die längst nicht zu vergleichen ist mit Franco, aber trotzdem eine Diktatur war, auch schwierig ist. Und das ist einfach, wir können uns da nicht drüber hinwegsetzen, sondern wir müssen einfach sehen, diese Menschen, die in der Zeit gelebt haben, sind davon derartig geprägt, dass jemand, der das nicht erlebt hat, das eigentlich gar nicht beurteilen kann. Da wir jetzt alle älter werden, können wir auch akzeptieren auf einmal, dass unsere Großeltern oder Eltern Dinge getan haben, die man nur versteht, wenn man sie sozusagen aus der damaligen Sicht, also von 1935 oder sowas, erkennt. Und das können wir nicht.
Wenn wir es nicht verstehen können, dürfen wir dann trotzdem einfordern, dass sie sich erklären?
Ja, unbedingt. Also das finde ich unbedingt. Wenn jemand einfach dumpfbackig vor sich hin lebt und sagt, ist mir scheißegal, was ich damals gemacht habe, dann ist er für mich wirklich ein Rindvieh.
Also ich gucke gerade tatsächlich auf heute und diese Diskussion, die Marco Wanderwitz angestoßen hat, der Ostbeauftragte der Bundeskanzlerin, der gesagt hat, dass die Diktatursozialisierung vieler Menschen in Ostdeutschland dazu geführt hat, dass sie nicht
demokratiefähig sind.
Nee, es war nicht fähig, das war irgendwas anderes. Aber ja, in etwa, es ging so, also die können mit Demokratie nicht intuitiv umgehen durch die Diktatursozialisierung. Da haben sich sehr viele aufgeregt und haben gesagt, leck mir am Arsch. Mhm. Darum frage ich, darf ich von denen fordern, dass sie sich damit auseinandersetzen?
Ja, das darfst du. Und wir hätten, also was wir, und aber das ist ein wechselseitiger Prozess. Natürlich. Wir kommen jetzt von Franco auf die DDR, das ist auch
ja, sehr aber schön. Wir wollen ja die Relevanz in der heutigen Zeit dieses Themas.
Also das Problem, was ich da sehe, tatsächlich, der Wanderwitz hat in einem Punkt sicher recht. Wenn er sagt, dass Menschen, die, und wir müssen dann ja den richtigen Zeitraum nehmen von Leuten, die in der DDR gelebt haben, ab 1933 bis 1989, so sie diese Zeitspanne erlebt haben, durchgehend entweder in Krieg und Terror oder in einer Diktatur und Terror gelebt haben.
Und danach, dann müssen wir uns...
Moment. Und diese Leute sind dann meinetwegen 60 oder 70 und haben Kinder. Damit sind diese Kinder, das kannst du, wenn du deine Eltern dir vor Augen führst, sagen, die haben dich ja so geprägt, dass du ja eigentlich ihr Ebenbild bist in vielen Punkten. So, das heißt, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in der die alte Generation 70 Jahre Terror hinter sich hat und die junge, je nachdem wie alt sie ist, 30, 40 Jahre. Mhm. So, 1990. Heute haben wir 2010, also sind die damals 40-Jährigen heute 70, also die tragende Schicht der Gesellschaft. Und die haben tatsächlich eine Sozialisation erfahren, die undemokratisch war. Ja. Das ist ja mal das Mindeste, was man sagen kann.
Und dazu kommt ja noch, wenn du dir die mindestens die erste Hälfte der 1990er Jahre anguckst, da mag es ja formal Freiheit gegeben haben und sowas in der ehemaligen DDR, aber die Umstände, unter denen du da gelebt hast, die Abwicklung der DDR-Industrie, die Arbeitslosigkeit, dann hinten drauf die Agenda 2010. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen, fühlt sich in seiner Fremdbestimmtheit an, als hättest du die diktatorischen Verhältnisse gar nicht verlassen.
Das sind für die diktatorischen Verhältnisse gewesen.
Für dich persönlich.
So.
Ne?
Also wenn du, und das stimmt auch. Das ist also für die, in deren Empfindung ist das so gewesen. Und das hat sie eben dazu gebracht, oder viele dazu gebracht, sich, ich sag mal, der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung nicht zu nähern. Sagen wir es mal vorsichtig so. Das ist das gleiche Problem, das wir heute in Polen sehen. Das ist das gleiche, was wir heute in Ungarn sehen und in der Slowakei. Dort gibt es Strömungen, die sehr widersprüchlich sind. Einerseits sagen alle drei Bevölkerungen mit großer, großer Mehrheit, zwei Drittel, drei Viertel Mehrheit, wir wollen auf jeden Fall in der EU bleiben.
Ja.
Und die Polen sagen sogar mehrheitlich, wir möchten, dass sie weiterhin ausgebaut wird, also weitere Rechte nach Brüssel. So, aber gleichzeitig haben sie die furchtbare Angst, weil sie nämlich entweder durch die eigenen Diktatoren oder durch Moskau oder durch Hitler oder wen auch immer, seit 1935, sagen wir mal, durchgehend von oben und von Fremdleuten bestimmt waren. Mhm. Und deswegen drehen die Polen so durch, wenn man ihnen sagt, das EU-Recht steht über eurem polnischen Verfassungsrecht. Das können die, im Moment kriegen die das nicht hin, weil sie jetzt auch gerade die Regierung haben, die darauf rumreitet. Ist schon klar. Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, das ist eine Gretchenfrage, weil wenn wir das durchgehen lassen sozusagen, ja, dann machen wir alle einen gewaltigen Rückschritt.
Ja.
Und den dürfen wir nicht machen.
Ja.
Wenn wir das tun, dann, wir kommen jetzt von Franco zur EU, das ist auch schön, dann glaube ich oder prognostiziere ich das Ende der Europäischen Union, weil das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Also entweder müssen die Polen und die Ungarn jetzt zurückziehen oder austreten, oder die EU ist so, wie sie jetzt ist, irrelevant.
Ja. Aber was man ja schon mal mitnehmen kann, oder was zumindest ich jetzt gerade mitnehme, ist diese, es gibt ja diesen vollkommen, also für unser einen, dich und mich und viele, die wie wir aufgewachsen sind, den Begriff der Merkel-Diktatur, das ist ja ein so hanebüchener Unsinn, darüber diskutiere ich noch nicht mehr. Nee, also da lache ich und gehe. Mhm. Was man aber vielleicht anerkennen könnte, ist, dass die Leute den Begriff Diktatur, selbst den Begriff der Diktatur nicht wirklich verstanden haben und eigentlich ein Gefühl der Fremdbestimmtheit meinen, dass sie dann dem Staat anlasten mit einer Bundeskanzlerin Merkel an der Spitze. Und da könnte man dann nämlich tatsächlich mit den Schwurblern, die von der Merkel-Diktatur schwurbeln, da könnte man mit denen vielleicht doch wieder ins Gespräch kommen. Wenn man sagt, geht es dir eigentlich um Fremdbestimmung oder geht es dir um das da, die Diktatur Nordkorea?
Ja, man kann mit denen vielleicht wirklich ins Gespräch kommen. Ich bin da zwar skeptisch, aber man sollte es zumindest mal probieren. Und was der Wanderwitz falsch gemacht hat, war der Zeitpunkt seiner Formulierung und die Art und Weise seiner Formulierung. Das war wirklich ein bisschen zu irre. Und das hat tatsächlich viele Leute von der CDU weggeholt, das ist ja klar. Aber
aber das macht ja nichts.
Das ist jetzt... Ja gut, also das ist jetzt eine politische Willensäußerung von Herrn Holger Klein. Insofern, ich halte mich da zurück, weil ich sage, Demokratie strategisch und ideologisch gesprochen ist mir eine intakte CDU sehr viel wichtiger als eine zerstörte CDU, obwohl ich sie niemals wählen würde. Aber wir brauchen eine intakte, demokratische, pluralistische Partei, die konservative Menschen aufnimmt und ihnen eine politische Heimat bietet. So, und die CDU, ich will das jetzt aber nicht weit führen, weil das ist echt nochmal ein drittes und viertes Thema. Die CDU ist im Moment jedenfalls dazu nicht so recht in der Lage. Und dazu hat ein ganz, ganz kleiner Teil geführt, dass eben, was der Wanderwitz gesagt hat, dass eben Leute, die die CDU gewählt haben, sich von dieser Äußerung beleidigt gefühlt haben. Und das ist zwar nicht richtig, weil der Wanderwitz sie gar nicht beleidigen wollte, und er auch auf einen richtigen Punkt hingewiesen hat,
es war halt auch sehr einfach in dem Moment, sich beleidigt zu fühlen. Und dann hast du dann natürlich, es gibt halt auch, gerade im Osten, irgendwer hat mal geschrieben, der Ostdeutsche fühlt sich durch den simplen Umstand seiner Geburt schon beleidigt.
Ja.
Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bonmot. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Also es ist ja,
wir müssen Zeit haben. Wir müssen.
Das CDU-Thema, das werden wir beide irgendwann nochmal besprechen. Ich habe da nämlich eine Frage und ein Problem, aber das machen wir nicht jetzt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis am Ende wie immer auf den 29. November 2021. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.